So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was hören die, das ich nicht sehe? Ich verkündige euch heute große Freude. Weihnachten fällt dieses Jahr, wie es aussieht, doch nicht aus. Yay! Die Bundesregierung hat letzte Woche Lockerungen der Corona-Regelung über die Weihnachtstage beschlossen. Also gut, ob das jetzt wirklich eine freudige Nachricht ist, kommt maßgeblich auf die eigene Verwandtschaft an. Und wer sich jetzt bereits darauf gefreut hat, Weihnachten zu Hause mit einem Eimer Chicken Wings und einem Sixpack Bier auf der Couch zu verbringen, den muss ich an dieser Stelle wohl leider enttäuschen. Es wird auch dieses Jahr wieder die Familie. Oder wie Armin Laschet neulich melodramatischerweise gesagt hat, das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. To be fair, das hat er gesagt, bevor die Lockerungen beschlossen wurde, das heißt, als er die Aussicht hatte, Weihnachten alleine mit seiner Frau zu verbringen. Da ist dann natürlich klar, dass einem schon mal die Pferde ein bisschen durchgehen. Dann ist er auch erstmal ab nach Berlin und hat da der Angie gesagt, ne, so geht das nicht, wir brauchen auf jeden Fall eine Lockerung der Corona-Regeln über Weihnachten. Ich glaube, es ist exakt so abgelaufen. Seitdem hängt aber bei den Laschets etwas der Haussegen schief, weil seine Frau hat das alles wohl ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Man munkelt auch, der Armin schläft seitdem auf der Couch. Aber wir können uns deshalb ja quasi bei Frau Laschet für Weihnachten 2020 bedanken. Also, danke Frau Laschet. Oder wie man so schön sagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Aber ganz überraschend kamen diese Beschlüsse natürlich nicht. Es ist ja ein bisschen so, dass das Handeln der Regierung in der letzten Zeit darauf fokussiert war, Weihnachten zu retten. Und ganz und gar nicht überraschend kam, dass Karl Lauterbach diese Lockerung kritisch sieht. Das ist ja im Prinzip sowas wie ein Naturgesetz. So schwingt er sich aber jetzt in der Advents- und Vorweihnachtszeit zu einer Art Knecht Ruprecht auf, kann man sagen. Und wenn wir nicht artig sind, kommt Karl Lauterbach vorbei und verprügelt uns mit seiner Fliege. Was für eine gruselige Vorstellung. Aber man muss ja sagen, er hat da durchaus einen Punkt. Auch wenn natürlich ersichtlich ist, welcher Gedanke hinter den Beschlüssen jetzt steckt. Es ist natürlich dennoch ziemlich irrational, Lockerungen nur deshalb zu beschließen, weil Weihnachten ist. Oder gibt es jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, nachdem auch das Coronavirus in den Urlaub geht? Also möglich, ne? Es war ja auch für Covid-19 ein langes, hartes Jahr. Aber wie dem auch sei, Themensprung. Ich habe diese Woche eine Spiegel-TV-Doku gesehen über den Remo-Clan und ihren Juwelenraub von Dresden. Also ungefähr vor einem Jahr haben Mitglieder des Remo-Clans Juwelenschätze der sächsischen Monarchie aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen. Danach wurde auch von einem Anschlag auf die kulturelle Identität Sachsens gesprochen. Da denkt man natürlich erstmal, es wurden Räuchermännchen und Christstollen geklaut, aber es waren tatsächlich Juwelen. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin circa ein Jahr ermittelt und dann zuletzt zu einem Großeinsatz aufgefahren und im Zuge dessen wurden dann einige Wohnungen von Remo-Clan-Mitgliedern durchsucht. Zu den Resultaten dessen möchte ich wörtlich aus der Doku zitieren. Obwohl der Großangriff der Staatsmacht bis zum Nachmittag andauert, verfehlt er doch sein wichtigstes Ziel, die Wiederbeschaffung der verschwundenen Juwelen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Es ist wirklich zum Mäusemelken, dass nach einem Jahr die Juwelen nicht mehr bei den Remo-Clan-Leuten auffindbar waren. Also ich bin wirklich überrascht, dass die Mitglieder einer kriminellen Großfamilie ihre Beute nicht zu Hause in die Glasvitrine stellen. Aber okay, jetzt kommt's. Ich habe voll streng geheime Informationen, die nicht mal Spiegel TV hat. Also dieser Podcast entwickelt sich wirklich noch zu einem ganz investigativen Format. Also ich enthülle nun exklusiv die voll streng geheime Ermittlungsstrategie der Staatsanwaltschaft in diesem Fall. Es haben sich das ganze Jahr Undercover-Polizisten auf Flohmärkten rumgetrieben, um da auf die Juwelenräuber zu treffen, die dort die Juwelen verkaufen wollten. Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Es war ja wegen Corona nicht so viel mit Flohmärkten. Aber sonst wäre das wirklich ein wasserdichter Plan gewesen. Man hat den Täterkreis dann auf 5 Mann eingrenzen können und im Rahmen des Großeinsatzes wurden dann 3 von denen auch festgenommen. Und das heißt dann aber auch wiederum, 2 konnten unglücklicherweise entkommen. Aber von denen wurde auch nur einer von der Polizei observiert. Und wenn man sich jetzt fragt, wie das passieren konnte, auch dazu habe ich streng geheime Informationen aus dem Polizeibericht. Die Beamten B1 und B2 hatten ihren Posten vor der Wohnung des Verdächtigen verlassen, um sich zur Stärkung einen Döner zu holen. Dafür war zunächst nur B2 abgestellt, dieser vergisst jedoch ständig, dass B1 keine Zwiebeln auf seinem Döner mag. Um eine korrekte Bestellung zu gewährleisten, begleitete B1 daher B2 in die Imbissbude. In diesem Zeitfenster konnte der Verdächtige seine Wohnung verlassen und unbemerkt von den speisenden Beamten entkommen. Ärgerlich sowas. Aber Spiegel TV hat es sich wohl wirklich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Leuten sowas von auf den Geist zu gehen. In der Doku wurde dann gezeigt, wie ein Spiegel TV-Reporter einem Herrn Remo 1 Minute oder so hinterherläuft, nur um immer wieder diese eine Frage zu stellen. Herr Remo, haben Sie die Goldmünze geklaut? Ich meine, das ist doch eine Frage, auf die es offensichtlich keine Antwort geben wird. Oder war es etwa zu erwarten, dass er sowas sagt wie, ja, eigentlich will ich nicht darüber reden, aber für Spiegel TV mache ich eine Ausnahme. Ja, ich habe die Goldmünze geklaut. Und dann noch die Sensation der Woche. Österreich wird ab dem 01.01. eine Touristenattraktion weniger haben, denn der kleine Ort Fucking wird dann in Fugging umbenannt. Also jetzt heißt er noch Fucking, geschrieben wie in diesem Fall gesprochen, aber wenn man diesen Ortsnamen liest, dann ist meistens wohl nicht der erste Impuls, das Fucking auszusprechen. Aber jetzt benennen die diesen fucking Ort wirklich um. Ich fasse es nicht. Also es gibt wohl tatsächlich eine ganze Reihe von vor allem englischsprachigen Touristen natürlich, die nach Fucking gereist sind, um sich mit dem Ortsschild fotografieren zu lassen. Wie man hört, auch unter anderem in leicht obszöner Weise. Oder es wurden gar die Ortsschilder als Souvenir entwendet und darauf hat man jetzt reagiert mit dieser Umbenennung. Aber die Frage ist jetzt natürlich, werden andere Orte nachziehen? Orte wie Petting, Kissing, Fickmühle und nicht zu vergessen natürlich Darmstadt Wixhausen. Wixhausen. Und das ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuhören, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.